Ja, das Thema heißt heute Morgen die Vielfalt in der Einheit. Das fängt ja gleich in dem Vers 20 an. In einem großen Haus sind nicht nur goldene und silberne Geräte, wir haben eben gehört, Gefäße, ich erkläre das gleich, warum, sondern auch hölzerne und irdene. Die einen zur Ehre, haben wir gehört, wörtlich hinein in Wert, die anderen aber zur Unehre, wörtlich hinein in Unwert. Wer ist denn das große Haus, um das es hier geht? 1. Timotheus 3 hat im ersten Brief Paulus das schon mal definiert. Kapitel 3, Vers 15. In 1. Timotheus 3, Vers 15. Die Aufforderung an Timotheus, wenn ich zeitlich verziehe, auf dass du weißt, wie man sich im Haus Gottes verhalten muss. Und dann sagt er, was das Haus Gottes ist, welches die Versammlung des lebenden Gottes ist, die Ekklesia, der Herausgerufene, die Säule und Feste der Wahrheit. Also in dem Haus, um das es heute geht, wovon er hier spricht, ein großes Haus, wie groß wissen wir nicht, wir hoffen es sind viele und wissen es sind nicht alle. Und manchmal hat man den Eindruck, es sind wenige, weil es nicht mehr so viele gibt. Vielleicht sind ja die meisten schon in dem Haus im geistlichen Sinne und nicht mehr hier unter uns. Das ist anzunehmen. Es ist auf jeden Fall ein großes Haus. So, und in diesem großen Haus gibt es viele Gefäße, haben wir gelesen. Die meisten Übersetzungen schreiben Gefäße. Das Wort Skoios heißt eigentlich Gerät, weil es gibt ja in einem Haushalt nicht nur Gefäße, sondern du brauchst auch noch den Kochlöffel zum Rühren und den Besen zum Fegen und was da alles sonst noch gibt. Also viele Geräte sind in einem Haushalt und deswegen ist ein Gefäß ein gutes Gerät, aber eben nur eines von vielen. Das Wort Gefäß alleine schränkt das zu sehr ein, hat aber den Sinn auch hier, wie wir aus der Gesamtschau des Apostels Paulus wissen, dass wir ja selber als Gefäße bezeichnet werden, die etwas aufnehmen von den göttlichen Werten, die uns zugeordnet sind. Deswegen ist Gefäß nicht verkehrt, gell? Nicht falsch verstehen. Ich muss es nur etwas erweitern für das Gesamtverständnis. Ja, da gibt es Geräte, wie hier gesagt wird, aus verschiedenen Stoffen, Gold, Silber, Ton und Holz, ja, alles ist vorhanden. Heute könnte man auch Kunststoff hinschreiben und gab es damals noch nicht, gell? Ja, zum Glück. Sonst hätten wir heute noch mehr Müll auf dieser Erde. Ja, und die Frage ist jetzt, wer macht diese Geräte, wer geht damit um, wie ordnen wir das ein, warum sind das hier scheinbar gute Geräte und dann gibt es auch welche, die sind nicht so gut. Und in Römer Kapitel 9, 20 und 21 ein Gedankenanstoß vom Apostel Paulus, wo er dann anfängt, seine Israel-Gedanken zu entfalten. Kapitel 9, Vers 20 und 21, das soll genügen. Wo er dann wieder sagt, oh Mensch, wer bist du denn? Gell? Willst du Gott Vorschriften machen? Was willst du denn Gott antworten? Wird etwa das Geformte, also der Ton, zu dem Formenden, den Töpfer, sagen, was hast du mich so gemacht? Also jetzt der Töpfer macht jetzt eine Blumenvase und anschließend einen Nachttopf, gell, brauchen wir heute nicht mehr, gibt es bessere Sachen für, nur als Beispiel. Und jetzt beschwert sich das Gefäß und sagt, ja, was hast denn du aus mir gemacht? Das wäre ja Unsinn. Also dieser Unsinn wird hier deutlich. Und im Vers 21 fügt er dann hinzu, oder hat der Töpfer nicht Autorität über den Ton? Aus derselben Masse das eine Gerät zu wertvollem Gebrauch und das andere zu unwertvollem Gebrauch zu machen, ist im Grunde das Gleiche, was hier steht. Es gibt Geräte hinein in Wert, also die sind hinein in Unwert. Das wird also heißen, die werden auch gebraucht, aber die werden nicht so wertgeachtet. Die stellt man in die Besenkammer, damit sie keiner sieht, oder in den Abstellraum oder in den Keller oder wo auch immer hin, die stellst du nicht mitten auf dem Tisch, wenn Gäste kommen. Also es ist eine andere Verwendung, ein anderer Verwendungszweck dafür vorgesehen. Würde also heißen, so der Apostel Paulus hat es ja auch sicher aus dem Alten Testament entlehnt, weil er war ja ein Alttestamentler, warum? Weil es das Neue noch nicht gab. Und er hat sich da gut ausgekannt als Pharisäer, hatte eine hervorragende Ausbildung diesbezüglich. Und in Jeremia 18,4 wurde es ja auch gesagt, ich lese das gerade, muss nicht lange blättern, und das Gefäß, das er aus dem Ton machte, Misrit, wird hier von Gott gesagt, und in der Hand des Töpfers, und was macht er jetzt? Er macht wieder einen Klumpen da draus und er macht wieder ein anderes Gefäß daraus, wie es in den Augen des Töpfers recht war. Also das gibt's auch, das Gerät im Misraden, und dann macht er was Neues daraus. Also er hat die Autorität über den Ton. Und jetzt regen wir uns auf, dass der so ist und der ist so und der ist da und die. Und versteht ihr? Also wir sind alle so, so verschieden und es ist manchmal nicht so einfach. Und man muss sich erst mal rantasten aneinander, wie man miteinander umgeht. Aber nehmen wir einfach zur Kenntnis, wir sind alle verschiedene Geräte oder Gefäße im Haus Gottes. Und da gibt es auch ein paar, die uns nicht so gefallen. Ja, das ist halt so. Es mag sogar welche geben, das kommt ja noch hier auch im Zusammenhang, wird das noch deutlich. Die müsste man ein wenig verändern. Das heißt, der Töpfer müsste daran noch etwas mehr arbeiten, damit das noch etwas besser wird. Es ist ein missratenes Gefäß im Sinne von, das muss verbessert werden. Und am Ende, in Daniels Geschichte, da haben wir nur noch goldene Gefäße, gell? Goldene Geräte, weil im Allerheiligsten, da komme ich noch drauf, da gab es kein Ton und Holz, da gab es nur Gold. In der Gegenwart Gottes gibt es nur Gold. Das kannst du schon weiterdenken am Thema hier. Wann sind wir in der Gegenwart Gottes? Ist das vielleicht heute schon zum Teil so? Und wenn das so ist, sind wir dann noch Ton oder Holz oder sind wir dann schon Gold? Gell? Und wie ist denn das? Das sind ganz köstliche Gedanken. Und so dass wir ein wenig runterkommen von unserer persönlichen Eitelkeit oder Abneigung gegenüber anderen, was immer das auch sein mag, weil im Allerheiligsten, wo wir uns alle treffen, vielleicht schon jetzt irgendwie, ist alles Gold. Ja. Vielen
Dank. Ich darf hier kurz etwas ergänzen. Es gibt in der Gemeinde mangelhaftere, wie das Paulus beschreibt. Wie soll die Gemeinde mit den mangelhafteren umgehen? Wer weiß das? Vielleicht. 1. Korinther 12. Wir umgeben die Mangelhafteren mit mehr Ehre. Oh. Also wenn das in einer Gemeinde passiert, oh, dann ist das eine ganz tolle Gemeinde. Die Mangelhafteren mit mehr Ehre umgeben. Ich glaube, da lohnt es sich mal drüber nachzudenken.
Ja, danke für den Hinweis. Und jetzt haben wir eine Person, die ist von eminenter Wichtigkeit, Römer 8, Vers 3, die sich in diesen nicht goldenen Zustand hineinbegeben hat. Römer 8, Vers 3, denn das dem Gesetz Unvermögende, in welchem es schwach war, das Gesetz, durch das Fleisch, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Verfehlung, betreffs der Verfehlung Sande und die Verfehlung im Fleisch verurteilt. Das heißt, das goldene Gefäß, Gottes Sohn aus dem Heiligen, der Heiligen, dem Allerheiligsten, wurde zu einem einfachen, fleischernen, heißt tönernen Gefäß, aus einem ganz bestimmten Grund, den lesen wir im Hebräer Kapitel 2, Vers 14. Der ist ganz entscheidend auch für uns, weil die Kinder, nämlich du und ich, wir auch Blut und Fleisch sind und daran Anteil haben. Deshalb hat auch er ebenso daran Anteil gehabt, um den Tod unwirksam zu machen. Also das gibt es auch umgekehrt. Gell? Gott macht aus dem goldenen Gefäß ein tönernes, respektive Christus, Menschensohn, und durch diesen Akt das Üble zu beseitigen. Und dann ist wieder alles Gold. Gell? Das heißt, der Feind wird mit seiner eigenen Waffe besiegt. Der Tod wird durch den Tod besiegt. Christus hat durch seinen Tod den Tod entmachtet. Er ist Ton geworden, um den Ton zu Gold machen zu können. Und jetzt ist wieder alles Gold. Gell? Und das ist doch herrlich. Das kann nur einer. Und das kann nur der Töpfer. Und deswegen, wenn wir von Gerät oder Gefäß reden, heilsgeschichtlich denken und diese großen Linien sehen, dann musst du hier sagen, das Gefäß hinein in Wert, das unterstrichen, groß geschrieben, das Gefäß hinein in Wert ist Christus. und niemand sonst. Und alles andere sind Bilder, die uns helfen, das zu verstehen. Und jetzt ist interessant, dass auch im Alten Bund es ja Reinigungsvorschriften gab und diese Reinigungsvorschriften in Verbindung mit den Geräten, vor allem auch der Stiftshütte und mit anderen Geräten, die zu heiligen Diensten verwendet wurden. Ich will mal einen Auszug lesen aus 4. Mose 31, Vers 22 und 23. Damit wir die Grundlage haben, wir müssen ja jetzt, wenn wir Stiftshütte, Allerheiligstes, Heiliges der Heiligen heißt es wirklich, wenn wir das betrachten und an die höhere Ebene denken, die geistliche Verwendung dieser Vorbilder, das Original ist ja im Himmel, das hat Mose nachgebaut, dann stellt sich doch die Frage, wie tue ich jetzt diese Reinigungsvorschriften für diese Geräte hineinbringen in zum Beispiel das Verhalten Gottes gegenüber den Leibeskleidern seines Christus. Und da geht's hin. Aber erstmal die Reinigungsvorschrift aus 4. Mose 31. Ab Vers 22 heißt es, nur das Gold und das Silber, die Bronze, das Eisen, das Zinn und das Blei, alles, was Feuer verträgt, sollt ihr durch Feuer gehen lassen zur Reinigung. Und es wird rein sein. Also Gold, Silber, Bronze, Eisen, Zinn, Blei, alles Metall. Bei Blei wird schon kritisch, gell? Wenn das Feuer zu warm ist, könnte sein, das schmilzt. Aber steht noch dabei. Und wie heißt es weiter? Und es wird rein sein, jedoch soll es anschließend noch mit Wasser gereinigt werden, nämlich entzündigt. Aber alles, was Feuer nicht verträgt, soll dir durchs Wasser gehen lassen. Merkst du was? Es gibt zwei Formen der Reinigung. Metalle werden mit Feuer gereinigt und mit Wasser. Und das, was Wasser nicht, Feuer nicht verträgt, zum Beispiel Holz, wird nur mit Wasser gereinigt. Und jetzt frage ich mich, heilsgeschichtlich denkend, die Ekklesia, die Leibesglieder des Christus, was sind denn das? Ist das das beste Material oder das schlechteste vielleicht? Gell?
Kratzenholz,
danke. Ist extra vergoldet worden, damit es keiner sieht. Gell? Man hat es überzogen. Das heißt doch, was wir hier schon gehört haben von Daniel und in unseren Gesprächen, Gott nimmt dann das, was nichts ist, gell? Nach dem Korintherbrief. Also weißt du doch, die Ekklesia ist so empfindlich, die kannst du doch nicht durchs Feuer schicken hier, in dem Falle, in diesem Bild zumindest, weil die das Feuer nicht ertragen können, dann werden die verbrennen. Also gibt es doch eine einfache Lösung, und die steht in Epheser 5, Vers 26. Das kennt ihr sicher alle, aber ihr wisst ja, Wiederholung ist die Mutter der Weisheit, obwohl das auch nicht ganz stimmt, weil die Weisheit hat nur einen Vater nach der Schrift und keine Mutter. Aber das Wesenhafte von dem Spruch ist wahr. Epheser 5, Vers 26, da geht es hier um die Liebe zwischen Mann und Frau und das Ergebnis für beide, auf das er sie heilige, auch die Versammlung, weil ja als Bild von Mann und Frau gebraucht wird, auf dass er sie heilige und reinigt, die Ekklesia, wenn du dazugehörst, dich und mich, wie im Bad des Wassers der Rede. Und hier steht nicht Wort Logos, sondern Rhema. Rhema, griechisch, ist die fließende Rede Gottes, das dynamische Wort, das bewegende Wort, das Wort, was vorwärts treibt. Und wenn es um Wasser geht, ist es ein interessantes Bild hier, dass eben auch Rhema, das fließende Wort Gottes, dieses dynamische Wort Gottes, dich reinigt, verändert und dahin bringt, wo Gott dich hinhaben will. Würde also heißen, die Ekklesia wird vornehmlich im Wasser des Wortes gereinigt, wenn wir das zunächst mal so stehen lassen. Jetzt gibt es noch einen zweiten Aspekt, den wir hier nicht übersehen dürfen, Epheser Kapitel 2. Vers 20 und 21, wenn es um das Bauen dieses geistlichen Hauses geht, Epheser 2, Vers 20 und 21, wo uns Paulus hier schildert, wie Gott durch und in Christus seine Gemeinde, dieses geistliche Haus, baut. Da heißt es, ihr seid Mitbürger der heiligen Hausgenossen Gottes, eigentlich müsstet ihr da Gold sein, gell? Weil neben Gott gibt es nur Gold. Und was seid ihr hier? Aufgebaut auf den Grund der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckspitze ist, also der Grundstein, die Grundlage, wie auch hier schon mehrfach angedeutet. Und in welchem, nämlich dem Christus, der ganze Wohnbau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. So, wer baut das jetzt? Nach diesen Versen hier. Dieses geistliche Haus, in dem es viele Geräte gibt, baut Gott. Ihr seid oder werdet aufgebaut. Passiv, das heißt, das macht ein anderer. Nicht wir bauen, sondern er baut. Er baut dieses geistliche Haus, ganz wichtig. Und er baut dieses geistliche Haus. Er reinigt es im Wasserbad des Wortes. Und jetzt haben wir hier schon gehört, in den vergangenen Stunden auch, dass es welche gibt, die selber bauen, nämlich auf den Grund, der gelegt ist. Und der Christus heißt 1. Korinther 3, wo wir hören, dass man darauf achten soll, wie man baut. Und ich unterscheide die Leibesglieder des Christus in dieser Richtung, dass es da immer noch welche gibt, die selber bauen möchten und mit ihrer Eigenleistung versuchen, da irgendwas besser zu machen. Und da wird man lernen müssen, dass das nichts nutzt. Es gibt aber auch welche, die sich bauen lassen, weil sie wissen, dass sie selber nicht bauen können. Und zwischen diesen beiden möchte ich unterscheiden, ohne dass ich die Geschwister zuordnen kann und nicht weiß, wer wohin gehört. Das musst du selber wissen, weil Paulus sagt, jeder prüfe sich selbst, was er baut. Ob er baut, könnte ich noch hinzufügen, denn ich glaube, wir werden aufgebaut. Und wenn du aufgebaut wirst und einer bist, der sich bauen lässt, und ich lese nachher noch Philipper 2, um das noch zu vertiefen, dann gehörst du zu denen, die schon im Wasser gereinigt sind. Und da gibt es kein Feuer, um nochmal gereinigt zu werden. Und wenn du in der Herrlichkeit, Heiligkeit, in der Gottesgegenwart bist, unbezichtigbar neben ihn gestellt, dann ist das der Teil der Leibesglieder, die ohne Feuer in diese goldenen Zustände kommt, weil sie Feuer vorher nicht nötig hat, mit Anführungszeichen, weil sie wissen, dass sie selber keine Leistungen vollbringen können, um das zu erreichen. Wenn sich nun, sagt Paulus weiter in Vers 21, jemand selber weg von diesen herausreinigt, wird er ein Gerät zur Ehre sein oder hinein in Wert, geheiligt worden, wohlbrauchbar, dem Besitzer zu jedem guten Werk bereitet worden. Ach, so eine schwierige Stelle, gell? Wenn sich jemand selber weg von diesen herausreinigt, wirklich. Ja, wie mache ich das selber? Von welchen denn weg? Wo soll ich mich denn her- oder wegreinigen, herausreinigen? Die einen sagen, ja, das sind die Geräte der Unehre. Von denen musst du dich absondern. Ja, aber die sind da im gleichen Haus. Sagt doch Paulus, es gibt die in dem Haus und die in dem Haus. Da müsste ich mich ja aus dem Haus begeben. Ja? Das kann es wohl nicht sein. Also ich glaube nicht. Zu den Auslegungen gehört auch Heinrich Langenberg. Also dem kann ich nicht folgen. Dann gibt es eine andere Gruppe, die sind schon etwas älter, Holzmann, Strack und Zöckler und ähnliche sind Bekannte aus dem Anfang 19. Jahrhundert. Die Alten sind die Besten, ja, oft. Und die sagen, ja, das geht um die aus Kapitel 2, Vers 16 bis 18, über die wir schon im ersten Teil gesprochen haben, nämlich die mit dem leeren Geschwätz und die Auferstehung leugnen. Von denen muss ich mich herausreinigen. Ja, klingt auch ganz gut. Ist mir aber, ja, habe ich auch noch ein bisschen Bauchschmerzen. Ja. Ich bin mit allem nicht so ganz einverstanden. Ich möchte mal Philipper 2, Vers 12 und 13 lesen. Und wir wollen mal über die Verse ein wenig nachdenken. Und dann wird vielleicht dieses Selbst etwas deutlicher, verständlich und vorausgesetzt natürlich eine heilsgeschichtlich korrekt wiedergegebene Übersetzung. Es tut mir leid, wenn ich das gelegentlich sagen muss. Es ist aber das Einzige, um die Geschwister mal wach zu kriegen. Ich kann es nicht mehr ertragen, wenn man ständig mit zu schwachen Übersetzungen biblische Lehren aufstellt, die keinen Hand und Fuß haben. weil sie offensichtlich dem Grundtext widersprechen. Da muss ich einfach mal reinhaken. Es tut mir leid, gell? Das hat nichts damit zu tun, dass ich eingebildet bin oder was auch immer, was mir gelegentlich nachgesagt wird. Ich möchte auf dem Wortgrund stehen und nur dieser Wortgrund hat mich aus dieser weltweiten Sekte herausgebracht und sonst gar nichts. Dieses lebende Wort und der Wortgrund, auf dem ich dann stehen darf. Das habe nicht ich gemacht, das hat er gemacht. Und Philipper 2, Vers 12 und 13 ist auch so ein Vers, der gelegentlich sehr schwach übersetzt wird. Und vielleicht lesen wir es mal in der traditionellen Bibel, damit man es mal gehört hat. Und ich sage euch dann, was man daran vielleicht ändern kann, um zu verstehen, was das selber eigentlich bedeutet, weil das ja nicht die einzige Stelle ist, wo sowas steht. Philipper 2, Vers 12 und 13, hast du zufällig Elberfeld oder sowas ähnliches?
Ja.
Ansonsten, wir können auch Luther lesen, falls das schon jemand hat.
Also Philipper 2?
12 und 13, ganz langsam, mit Genuss. Und dann genießen wir den anderen Teil.
Daher, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht nur wie in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen.
Danke. Ist das einleuchtend? Ich jetzt musste ja sagen, weil das war schon immer so, gell? Was haben wir denn eben gehört? Wirke dein Heil mit Furcht und Zittern, wenn ich richtig wiedergebe.
Bewirket, ja.
Bewirke dein Heil mit Furcht und Zittern. Vers 13, denn Gott ist es, der das macht. Das ist für mich ein absoluter Widerspruch. Aber wer macht denn jetzt nur was? Wirke ich mein Heil mit Furcht und Zittern oder macht's er? Oder siehst du da keinen Unterschied?
Ich möchte zuerst dich mal aussprechen. Gut, lassen.
Okay. Ja, das war nur eine rhetorische Frage. Also, hier ist so ein Konflikt in dem Text. Offensichtlich ein Konflikt. Und dieser Konflikt beruht einfach darauf, dass man in der griechischen Grammatik, wir machen jetzt keinen Grammatiklehrgang, gelegentlich wird mir ja nachgesagt, ich würde der Grammatik mehr Bedeutung beimessen als Salzgeschichte. Das stimmt nicht, sondern ich mag es nicht, wenn man grammatischen Regeln mehr Bedeutung beimisst als dem Heilsplan Gottes, wenn sie sich widersprechen. Das kann nicht sein. Wer hat denn die Grammatik gemacht? Oder die Form der Sprache? Und wer hat sie denn gefunden? Gott hat sie gemacht. Und wer hat sie gefunden? Ja, die schlauen Leute, die sich damit beschäftigen. Haben die das alles richtig gefunden? Oder gibt es da vielleicht noch ein paar Sachen zu finden, die da noch fehlen oder wie? Gell? Da habe ich meine Bedenken. Das ist mit jedem Fachgebiet so. Gott hat alles vorbereitet, auch die Mathematik. Und Beispiel, der Professor Lesch von München, der sich mit Astronomie beschäftigt und die Sternenwelt erklären kann, ganz exzellent. Das ist ein ganz lebendiger Typ, wer den schon mal gesehen hat. Und er hat mal gesagt, nach unseren Berechnungen ist das Universum so und so und so und so. Und aber nach unseren Berechnungen ist da ein Fehler drin. Das funktioniert hervorragend, aber da ist ein Rechenfehler drin. Sagt, aber diesen Rechenfehler kann sich nur ein Meister leisten. Ja, das war seine Antwort. Und da habe ich gedacht, danke. Gell? Nach unserer mathematischen Kenntnis ist das falsch berechnet, es funktioniert aber. Also hat es ein Meister gemacht, der wohl noch eine mathematische Regel kennt, die uns unbekannt ist. Also wenn es Sprachregelungen gibt, weil die Dialekte und Sprachen hat er gemacht und wir haben die gefunden, vielleicht haben wir die nicht richtig gefunden. Gell? Und hier ist so ein klassisches Beispiel dafür, dass die Wissenschaft, die sich mit Sprache beschäftigt, und die haben sicher viel mehr Ahnung als ich, weil ich bin nach dem griechischen Grundtext ein Idiotes. Idiotes heißt Ungelernter. Gell? Ich habe mir das selber beigebracht nach Fachbüchern. Und in den Fachbüchern, da steht dieses Wort wirke oder bewirke deine Rettung mit Furcht und Zittern. Das steht doch hier aktiv. Da steht doch die Aufforderung, du musst das machen. Bewirke deine Rettung mit Furcht und Zittern. Und dieses Verb, dieses Tätigkeitswort, was da steht, es steht in einer Form, die gibt es in Deutsch nicht. Das heißt, das ist Medium passiv. Medium passiv heißt, es ist beides, sowohl aktiv als auch passiv. Und die grammatische Regel besagt jetzt, in der späteren Präzität, Fachwort, Da später, im späteren Gebrauch der griechischen Sprache ist diese, hat dieses Wort seine Passivität verloren, muss also heute aktiv gelesen werden. Da sträuben sich mir alle Haare, von Hunden bis nach oben. Was interessiert mich, was im späteren Gebrauch des Griechisch üblich war? Ich will wissen, was im ersten Jahrhundert an dieser Stelle mit diesem Wort passiert ist und wie die das verstanden haben, nämlich passiv. Und zwar Medium passiv, das heißt, das ist passiv und aktiv zugleich. Beispiel, hast du dich heute Morgen gewaschen? Ja, musst jetzt sagen, gell? Wenn ich weiß, dass er noch mitmacht. Hast du dich heute Morgen gewaschen? Nee, ich habe mich geduscht, ist das was anderes? Gut, das heißt doch, ich habe mich gewaschen. Ich habe was gemacht und gleichzeitig ist an mir was passiert. Das ist aktiv und passiv in einem Vorgang. Ich hätte mich auch waschen lassen können, gell? Dann hätte das ein anderer gemacht. Ich war in der Türkei in dem Hammam, dem Bad, das sind Männer und Frauen getrennt, aber egal, da wirst du gewaschen, gell? Musst du gar nichts machen. Setz dich faul hin, da kommt heißes Wasser aus der Wand von den warmen Quellen und dann kommt so ein Bademeister mit so ein paar Lappen an und der rubbelt dich dann ab von oben bis unten. Ist wunderbar, kommst raus wie neu geboren. Ja, da wirst du gewaschen, gell? Also, hier heißt es, Medium passiv, herabwirken, wörtlich, oder bewirken, auch gut. Müsste ich also jetzt sagen, wenn das Medium passiv ist, und mit dem Waschen das vergleiche, müsste ich sagen, lass Gott an dir wirken. Lass ihn deine Rettung bewirken. Meine Furcht und mein Zittern betrifft, dass ich ihn machen lasse. Das heißt doch umgedreht, ich hätte die Möglichkeit auch zu sagen, lass mich in Ruhe, ich will jetzt nicht. Ich könnte mich wehren, dass er an mir wirkt. Ich könnte sagen, ich will eben nicht. Und weißt du, was dann passiert? Dann kommst du in die Erziehungskur Gottes. Und deswegen der Vers 26 dann, ich hoffe, ich komme noch dazu, ich muss dazu kommen. Der Vers 26 sagt doch, wie das funktioniert, wie er das macht. Das steht auch falsch in euren Bibeln, das müssen wir ändern. Also, jetzt muss ich hier lesen, Philipper 2, Vers 12 und 13, und da ist der Widerspruch aus dem Text auch raus. Lasst Gott oder lasst eure Rettung mit Furcht und Zittern bewirken, denn Gott ist es, der in euch wirkt. Da gibt es keinen Widerspruch mehr, wenn ich Medium passiv beachte, genau wie es hier im Grundtext steht, und nicht ein Aktiv draus mache. Als ich das gelernt habe, habe ich gedacht, Halleluja, gell? Jetzt ist endlich die Spannung auch aus diesem Vers heraus. Und da ging es mir gleich besser. Versteht ihr? Und wenn es heißt, wenn jemand sich selber reinigt, heraus aus diesen anderen Geräten, wer immer das auch ist, dann müssen wir uns nicht drüber streiten. Dann ist das doch hier eine ganz klare Erklärung. Das heißt, ich gestatte Gott, dass er mir meinen Weg vorgibt, dass er ihn begleitet und schafft. Er ist ja der Töpfer, er formt mich doch. Er reinigt mich, er macht aus mir das und das und das. Und von daher auch in der Apostelgeschichte 15, als das Konzil war der Apostel wegen dieser Nationenleute und sie sich so uneinig waren, da sagt doch der Petrus in dem Konzil oder der Jakobus, das weiß ich eben nicht genau, 15 Vers 9, er ist es, der ihre Herzen gereinigt hat. Das heißt, die Herzen der Nationenleute, die jetzt auch den gleichen Glauben durch die gleiche Gnade gerettet werden. Er macht das doch. Ich reinige doch nicht mein Herz. Er reinigt mein Herz. Aber ich gestatte, dass er es macht. Philipper 2, Vers 12, versteht ihr? Ich erlaube ihm, das zu machen. Mein Furcht und Zittern ist, Herr, hilf mir, dass ich dich arbeiten lasse an mir und mich nicht sperre und sage, lass mich endlich in Ruhe, ich will nicht. Gell? Weil dann komme ich in die Erziehungskur Gottes. Und das ist nicht gerade angenehm. Und in 1. Korinther 3, 18, die Stelle passt auch noch gut dahin, da haben wir ja diesen ja, großartigen Hinweis, wie das denn funktioniert. 2. Korinther 3, Vers 18. Was machen wir denn, um verändert zu werden? Was machen wir denn, um ihn wirken zu lassen, damit er an uns arbeiten kann? 2. Korinther 3, 18. Wir alle aber mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn widerspiegelnd werden werden passiv umgestaltet in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es von dem Herrn, dem Geist ist. Was mache ich also? Ich gucke ihn an, mit aufgedecktem Angesicht gucke ich meinen Herrn an und dann spiegle ich seine Herrlichkeit wieder, werde dabei verwandelt hinein in seine Herrlichkeit. Und das macht er. Werden heißt passiv. Wir haben ja das Problem in unserer Sprache, dass das Wort werden die Zukunft ausdrücken kann, aber auch das Passiv wird gleich geschrieben. Da muss ich genau hingucken, worum es eigentlich geht. Also, früher, als ich noch in die Schule ging, als Lausbub, in die Sonne schien sie wie heute, da haben wir so Taschenspiegel genommen und haben dann an der Schultafel da so dann das da flackern lassen. Hast du das auch gemacht? Ja, da warst du auch so schlimm wie ich. Und das ist das Prinzip, um das hier geht. Gell? Ich schaue ihn an, unsere Sonne, gell? Und dann spiegeln wir seine Herrlichkeit wieder. Es müsste ein bisschen aus unseren Knopflöchern raus wenigstens kommen. Gell? Und dann siehst du, dass der Blick da richtig ist.
Ja.
Wir spiegeln ihn wieder.
Er muss es ja tun.
Ja.
Weil wir sind gefangen mit unserem Willen unter die Macht der Finsternis. Und der freie Wille des Menschen ist ein Wahn. Gibt es nicht. In diesem Sinne.
Nö, gar nicht. Ja, völlig klar. Gut, wir sind aber jetzt geistlicherweise versetzt in seine Regentschaft und das ist für uns wichtig. Also, wer sich selber reinigt, würde heißen, er lässt Gott machen. Ja, und nicht hier, ich streng mich jetzt an, irgendwas zu erreichen. Nein, meine Anstrengung heißt, gib Gott freie Hand in meinem Leben, dass er wirken kann. Darum geht es. Und der Besitzer dieses Hauses, von dem es hier ja auch die Rede ist, in dem Vers, dass wir wohl brauchbar sind, dem Besitzer dieses Hauses für was? Jedes gute Werk. Oh, das klingt schon wieder so nach Tun, gell? Muss ich schon wieder was machen. Wir haben auch hier die Tage schon gehört, Epheser 2, Vers 10. Wir wandeln in den Werken, die er vorherbereitet hat. Was sind denn das für Werke? Natürlich im allerengsten und einfachsten Sinne, dass ich da Oma die Tasche trage, wenn sie die Treppe hochgeht. Das ist das allereinfachste gute Werk, egal was du darunter verstehen willst. Aber ist das alles? Ist dieses gute Werk, steht ja auch moralisch gutes Werk, ist das alles? Wenn ich heilsgeschichtlich denken gelernt habe, müsste ich sagen, ich wandle in den von ihm vorherbereiteten guten Werken, welche da sind. Erstens, schon passiert, die Opferung seines Sohnes auf Golgatha, die Rechtsgrundlage legen für die Heilsgeschichte. In diesem guten Werk wandle ich, weil ich das allen sagen kann, da draußen, 2. Korinther 5, Abvers 18. Wir wollen, dass ihr versteht, dass auch Christus für euch bezahlt hat. Er hat alles geändert, ihr seid auch schon geändert. Und dann sagen die, geht mich das an. Ja, dann geh deiner Wege, da wirst du erzogen. Oder einer sagt, das musst du mir erklären. Gell? Und dann kannst du Zeugnis geben und dann kommt er zum Glauben, möglicherweise. Also das ist das Werk, das größte Werk, was schon passiert ist, in dem ich wandeln darf, neben dem, der Oma in die Tasche zu tragen. Das gehört natürlich auch dazu. Und was kommt noch als größtes Werk? Das steht nach aus, Epheser 1, 23, dass die Ekklesia die Vervollständigung des Christus ist, der seinerseits das ganze All vervollständigt. Das steht noch aus, solange bis Gott allen alles ist. Ja, das sind die großen Werke, in denen wir wandeln, die er vorherbereitet hat, wenn ich das heilsgeschichtliche Denken noch dazu nehme. Ich mache nicht das Oma-Tasche-Tragen weg, gell? Nicht falsch verstehen. Wenn, haben wir hier Jakobus gehabt gestern, gell? Wenn du da Oma in die Tasche nicht trägst, dann nutzt du diese ganze Heilsgeschichte nichts, weil du dann keiner bist, der dazugehört. Mein Glaube muss auch in diesen kleinen Dingen zum Ausdruck kommen. Und darum geht es ja. So, jetzt kommen lauter Sachen, die uns nichts angehen hier. 2. Johannes 2, Vers 22, das müssen wir eigentlich gar nicht lesen. Es sind ja Jugendliche. Ich sehe nur lauter Leute, die länger jung sind, gell? So wie ich. Ja, Paulus sagt, den jugendlichen Begierden fliehe, verfolge aber Gerechtigkeit, Glaube, Liebe, Frieden mit denen, die sich auf den Herrn berufen aus reinem Herzen. Ja, haben wir das nötig? Gibt es hier irgendwelche Begierden?
Alter Schütz vor Torheim,
nicht? Ja. Ja, also alter Esel auf dem Eis.
Schau mal in die Pressebild, was so alte Kerle noch und
ja, was die noch alles, zu allem fähig
noch sind. Noch einmal sich fühlen, also wenigstens meine Saison.
Ach, du meinst den Rentner mit Porsche oder wie? Ja, gibt es keine Begierden unter den Alten? Das fängt doch schon an, abends um 11, wenn du am Kühlschrank vorbeigehst. So, irgendwie. Ja, die Dinge meine ich gar nicht. Sondern Machtgier, Reichtum, Habgier und so weiter. Ist das nur was für die Jugend oder haben die Alten das nicht?
Ja.
Da brauchen wir doch nicht lange diskutieren. Also ist das auch ein Thema für uns. Und da heißt es, fliehe dieser Dinge, sondern es gibt was viel Wichtigeres. Römer 12, Vers 18 und 21. Römer 12, Vers 18 und 21. Es gibt was Wichtigeres. Römer 12, Vers 18 und 21. Da steht, wenn möglich, soweit es von euch abhängt, seid mit allen Menschen Friedenhaltende. Ist nicht immer einfach, gell? Soweit es von euch abhängt, haltet Frieden. Das sagt er dann im Vers, fliehe den Begierden und jage nach Frieden, Liebe, Gerechtigkeit, Glauben. Und wie machst du das? Römer 12, 21. Werde nicht vom Üblen besiegt, sondern besiege das Üble, indem du drauf hast. In dem Guten, gell? In dem Guten. Ja, das Üble. Wer ist denn der Gute? Der Gute ist letztlich der Vater, aber auch der Sohn ist der Gute. Das heißt, wir besiegen das Üble in dem Guten, nicht mit dem Guten. Weil ich in dem Guten bin, wenn ich ein Glied am Leibe des Christus bin und er ist in mir und der Vater übrigens auch, nach Johannes 17, Vers 23, dann bin ich doch in dem Guten und kann in dem Guten das Üble besiegen. Warum denn? Weil das Üble kann das Gute nicht ertragen. Das ist wie mit Licht und Finsternis, mit Hitze und Kälte. Du kannst doch Finsternis nicht machen. Finsternis entsteht, wenn es Licht geht. Und du kannst auch keine Kälte machen. Ich habe früher mal gedacht, im Kühlschrank mache ich Kälte, gell? Was für ein Unsinn. Ich habe sogar die Kühlschranktür aufgemacht, damit es im Zimmer kälter wird. Und bis ich gelernt hatte, dass das nichts ist, gell? Weil das ein Wärmetauscher ist, dann machst du doch alles auch wieder auf Null. Und es gibt nur Kälte, wenn du Wärme wegnimmst. Es gibt nur Finsternis, wenn du Licht wegnimmst. Und, wie ist das hier in unserem Text, wenn du Gutes wegnimmst, wird es übel. Wenn du Gutes bringst, geht es übel weg. Das ist genau dasselbe. Also du kannst nur das Übel mit dem Guten besiegen. Du kannst nur Wärme machen, indem du Wärme bringst. Oder Licht, wenn du Licht bringst. Wenn die Finsternis zu dir käme, Psalm 139, würde sie zu Licht. Aber die kommt nicht freiwillig, gell? Und das ist auch so ein heilsgeschichtlicher Aspekt. Er muss zur Finsternis kommen. Die käme nie zum Licht. Die könnte nie von sich aus Licht werden. Die ist passiv. Aktiv ist nur das Licht. Die Finsternis ist passiv. Also wenn einer finster ist, muss Gott ihn holen. Der kann von selber nicht kommen. Wenn sie das doch alle begreifen können. Ja, Vers 23. Die törichten und unerzogenen Streitfragen weise ab. Wahrnehmen, dass sie Zänkereien erzeugen. Müssen wir dann drüber reden? Manchmal schon, gell? Und haben wir hier auch schon gemacht. Törichte Streitfragen. Gibt es törichte Streitfragen? Hast du schon welche gehört? Törichte Streitfragen? Sag jetzt ja.
Es gibt keine, sonst würde es ja nicht so drinstehen. Ja,
gut, er ist diplomatisch, merkst du das?
Das wäre schon eine Streitfrage.
Aber gut. Das ist Liebe.
Ja. Also pass mal auf, ich nenne euch jetzt mal drei törichte Streitfragen. Ihr dürft da lachen, gell? Es gibt einen Kommentar, einen Bibelkommentar, Strack und Billerbeck, die sind sehr teuer, kostet ein Buch 90 Euro, gell? Aber gelegentlich muss man auch mal was wagen. Und die legen das Neue Testament aus, gegründet auf der jüdischen Tradition, der Überlieferung und so weiter, also aus dem jüdischen Denken heraus. Und das ist teilweise hochinteressant, weil da sind auch Sachen dabei, die wir lernen können, auch wenn der Gesamtstoff natürlich nicht wortgemäß ist. Ich vertrete nicht die gesamte Lehre von denen, gell? Aber es sind einzelne Dinge, wo wir keine Ahnung haben von dem ganzen jüdischen Hintergrund, die uns etwas helfen. Törichte Streitfragen. Sagen Sie zu diesem Vers hier Folgendes. Rabbis untereinander, gell? Törichte Streitfragen. Durch Berühren einer Leiche wird man unrein. Gesetz Israel, jüdisches Gesetz. Frage, Rabbi fragt jetzt eine törichte Streitfrage. Wie ist es bei der Frau von Lot, die zur Salzsäure wurde, wenn man die Säule anfasst? Da machen die sich Gedanken drüber, gell, die Rabbis. Das ist eine törichte Streitfrage. Zweite törichte Streitfrage, ihr kennt doch die Gebetsriemen am Arm und am Kopf, gell? Das Kästchen hier vorne.
Ja.
Und da sagen die, wenn jemand zwei Köpfe hat, an welchen macht er denn die Gebetsriemen fest? Um mal deutlich zu machen, was für törichte Streitfragen sind. Das nehmen die ernst, gell? Und jetzt sagen Strack und Güllebeck sagen jetzt, ja, nicht, dass der Christ, also wir hier denken, nur die Juden sind so verrückt, wir sind genauso, gell? Da gibt es Streitfragen wie, wenn ein Chirurg während der OP entrückt wird, muss dann der Patient mit entrückt werden, damit er fertig operieren kann. Das sind nochmal drei ganz kuriose Beispiele dafür, was törichte Streitfragen sind. Und da müssen wir überlegen, wenn wir uns über irgendwelche Dinge streiten, ist das jetzt wortgemäß oder ist es töricht? Um das jetzt wieder auszugleichen mit dem Wort Gottes, müsste ich jetzt zwei Beispiele nennen aus unserer Bibel, Apostelgeschichte 15, Vers 2. Streitfrage, das Thema, Apostelgeschichte 15, Vers 2. Da geht es ja Apostelgeschichte 15 um das Konzil und um die Vorbereitung dafür und wie die zustande kam. Und im Vers 2, Apostelgeschichte 15, wird das Ergebnis erklärt. Was macht man jetzt, wenn es so eine Streitfrage gibt? Da heißt es, es war aber ein Aufstand und eine nicht geringe Diskussion zwischen ihnen und Paulus und Barnabas ordneten sie für Paulus und Barnabas und einige andere aus ihnen an, betreffs dieser Streitfrage, was zu machen. Sie waren sich jetzt mit den Nationenleuten nicht einig. Und was haben sie beschlossen? Wir gehen jetzt zu den Ältesten und Aposteln nach Jerusalem und fragen die mal, wie die darüber denken. Also wenn es eine Streitfrage gibt und wir uns nicht einigen können, sollte man vielleicht mal noch ein paar andere Brüder fragen. Gell? Wie seht ihr das? Und uns nicht gegenseitig die Köpfe einschlagen. Es würde also heißen, Streitfragen sollten eine wortgemäße Erklärung erhalten. Und wenn die nicht möglich ist, dann lass es. Und nicht weiter streiten darüber, wenn wir keine wortgemäße Lösung finden. Das zweite Beispiel, was interessant ist, ist Galater 2, 11 bis 14. Da, wo der Petrus mal sich nicht so korrekt verhalten hat, wie es Paulus erwartet hat. Und es gab einen Disput, eine gewisse Streitfrage. Galater 2, Vers 11 bis 14. Und da heißt es, als aber Kephas, also Petrus, nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, sagt Paulus, da er rügbar geworden war. Denn vor dem Kommen einiger von Jakobus aß er zusammen mit denen der Nationen. Als sie aber kamen, wich er zurück und sonderte sich ab, die aus der Beschneidung fürchtend. Was sollen die von mir denken? Jetzt hab ich mit Heiden gegessen. Gell? Und mit ihm heuchelten auch die übrigen Juden, sodass auch Barnabas durch ihre Heuchelei weggeführt wurde. Gruppenzwang, gell? Jetzt müssen wir gemeinsam gehen, sonst kriegen wir Ärger. Und 14, als ich jedoch wahrnahm, dass sie nicht geradewegs zu der Wahrheit des Evangeliums hingehen, sprach ich zu Kephas vor allen, wenn du als Jude nationisch lebst und nicht jüdisch, wieso nötigst du die Nation, jüdisch zu leben? Ja, merkst du was? Also, das war ja sicher eine Umbruchzeit und uns geht es vielleicht gelegentlich auch so, dass wir sagen, je nachdem, welche Zuhörer du hast, jetzt muss ich vorsichtig sein bei dem Thema oder bei jenem, gell? So geht es mir auch. Und wenn ich einen ganz bestimmten da sitzen sehe, wo ich weiß, wie der tickt, Dann mache ich auch schon mal einen kleinen Bogen um den Vers, um jetzt unnötig hier Aufsehen zu erregen. Gell? Das ist so, gell? Um nicht die Gruppe unnötig in Bedrängnis zu bringen. Gell? Ja, nicht, dass ich den verleugne, gell? Aber das muss ich hier schlafende Hunde wecken. Gell? Das lässt man dann mal liegen. Manchmal kommt es ja von selbst nach dem Gespräch dann anschließend.
Kannst du mir nachher erzählen, wie viele Bögen du heute gemacht hast?
Heute ging es eigentlich ziemlich gerade hier bei mir. Gut. So, Vers 24, wir kommen langsam zur Neige. Ich muss den 26. Vers unbedingt behandeln, gell, bevor die Zeit rum ist. Ein Sklave des Herrn aber soll nicht zanken, sondern gegen alle mild und lehrfähig sein. Muss man darüber reden, haben wir schon gemacht. Gell. Das spare ich mir. Einziger Hinweis, es ist ein Prozess. Es geht nicht von heute auf morgen. Und in Epheser 4, 22 bis 24, das will ich dann doch lesen, weil auch hier die grammatische Form eine Rolle spielt. Epheser 4, 22 bis 24. Ich finde es gleich noch. Da geht es um das Ablegen des Alten und das Anziehen des neuen Menschen. Und da sagt er hier, dann gilt für euch, abzulegen, was gemäß dem vorherigen Wandel ist, den alten Menschen, den zugrunde gehen, den gemäß den Begierden der Täuschung, um verjüngt zu werden im Geist eures Denksinns, um den neuen Menschen anzuziehen, den gemäß Gott geschaffenen in Gerechtigkeit und Ehrerbietung der Wahrheit. So, drei Dinge. Ablegen, verjüngt werden, anziehen. Die meisten Bibeln sind relativ korrekt an diesen Stellen. Es gibt die Dauerübersetzung ist eine von denen, die meiner Meinung nach hier zu weit geht. Wir haben hier den sogenannten Infinitiv Aorist, das heißt Infinitiv unbestimmt. Aorist ist passiert und dauert an. Und Infinitiv Präsens, unbestimmt, Präsens, dauernd im Griechischen. Würde also heißen, ich kann hier nicht übersetzen, ihr habt abgelegt, ihr seid verjüngt und ihr habt angezogen. Das geht zu weit. Es sind Wachstumsprozesse, die hier geschildert werden. Wir wachsen in diesen Dingen. Das ist nicht auf einmal passiert. Juristisch ja, aber buchstäblich nicht. Luther hat gesagt, das Biest kann schwimmen. Gell? Und genauso schwimmt auch mein Biest noch. Also wir sind dabei, wachstümlich das Alte abzulegen und das Neue anzuziehen. Und genauso ist es mit dem Verjüngtwerden oder mit dem Ablegen. Und von daher ist also wichtig, wenn Paulus hier sagt, wir sollen nicht zanken und so weiter. Wir lernen dabei. Gelegentlich passiert es ja doch, dass wir mal eine Meinungsverschiedenheit haben und auch mal heftig miteinander diskutieren. Gell? Das kann sogar so weit gehen, dass einer sagt, mit dem rede ich nicht mehr oder den lade ich nicht mehr ein oder wie auch immer. Gut, also und jetzt ist die Aufgabe, sind die letzten beiden Verse in 3 Minuten, Vers 25 und 26, mit Sanftmut die Widerstrebenden zu erziehen, damit Gott ihnen Mitdenken gibt, hinein in Erkenntnis der Wahrheit. Was sind denn die Widerstrebenden? Sind das die Leute da draußen im Dorf? Nee, gell? Georg sagt, das ist nicht so, sondern das sind Teile der Ekklesia, der örtlichen Ekklesia, der Versammlung. Und wenn wir heute Morgen uns als solche verstehen, können es auch in unseren Reihen Widerstrebende geben. Und hoffentlich nicht. Und die Widerstrebenden sollen erzogen werden, hinein in Erkenntnis, in Mitdenken gebracht werden. Sie sollen ernüchtert werden, Vers 26, aus der Schlinge des Diabolos. Wir haben vorhin den Text gehört und der war nicht ganz korrekt nach der traditionellen Übersetzung. Warum sind denn diese Widerstrebenden in der Schlinge des Diabolos nach Vers 26? Bei euch steht für oder wegen seines Willens, nämlich den Willen des Teufels. Hat der Teufel einen Willen? Also nach meiner biblischen Kenntnis hat der Teufel keinen eigenen Willen. Der muss fragen, Hiob-Geschichte. Der musste fragen, dürfe ich mal den Hiob das und das und das und das tun. Und hier im Vers 26 steht nicht am Ende, ich weiß gar nicht, was genau stand, kannst du nochmal, hast du einen Zufall?
26.
Ja.
Nachdem sie von ihm gefangen worden sind für seinen Willen.
Ja. Für, sie sind gefangen worden für seinen Willen. Ja, wessen Wille ist denn hier passiert? Ihr Lieben, da steht nicht sein Wille dort. Das ist die Meinung des Übersetzers. Da steht für den Willen jenes. das Griechische unterscheidet ganz deutlich zwischen diesem, jenem und seinem. Und hier steht nie seinem, in keiner Handschrift. Es steht jener. Wer ist denn jener hier in diesem Satz? In unserer Sprache würde das heißen, wenn ich sage, dieser, Daniel, gell, sitzt neben mir, du bist jetzt dieser. Und er ist schon weiter weg, er ist dann jener oder da hinten jener. Gell? Also dieser und jener heißt doch, dieser ist der Nähere, jener ist der Fernere. Und hier steht, sie sind gefangen worden für jenes Willen. Und wer ist denn hier der Jene in diesem Satz? Der Nächste, der, wenn du rückwärts gehst, der Diese, der Nächste ist der Diabolos. Und der Jene ist im Vers 25 Gott.
In der Fußnote, alte Elberfeld, steht ganz klar, deutlich, wahrscheinlich Gottes Willen.
Ach so, sie waren schlauer. Lest Fußnoten, in den Fußnoten steht meist, wie es wirklich ist. Gell? Und im Bibeltext oben ist es verkehrt.
Alte Elberfeld.
Ja, gut. Also habe ich schon mal eine Stütze, das beruhigt mich ungemein, gell? Nicht, dass alle Sachen da einer macht das durcheinander, das gibt es ja gelegentlich auch. Also, wir stellen fest, Gott schickt auch selbst Leibesglieder in die Erziehung des Diabolos. Gibt es dafür Beispiele? Was hat Paulus mit dem Hurer gemacht? 1. Korinther 5. Ist das Fleisch dem Satan übergeben? Was ist mit Hymenäus und Alexander passiert? 1. Timotheus 1. Sie dem Satan übergeben. Gibt Beispiele dafür. Wir lernen aus 1. Korinther 11, Hebräer 12, 1. Petrus 4. Gott ist es, der uns züchtigt, zurechtbringt. Sonst wären wir Bastarde. Er erzieht uns. Und die Mittel seiner Erziehung sind ganz verschieden. Es kann also sein, dass einer von uns in die Welt geht. Ich kenne solche Fälle. Und ein Hurer wird und sonst was treibt. Und dann sagen wir, der hat nie zu uns gehört. Na, hoppla, Vorsicht. Vorsicht, das wissen wir nicht. Der kann wiederkommen. Der ist im Moment auf einer Erziehungsschleife vielleicht, weil Gott ihn in die Hände des Diabolos gibt, damit er mal merkt, wie es in der Welt ist. Ich kenne einen Fall, da habe ich gesagt, geh in die Welt, guck, was die alles treiben. Und dann lernst du, dass die auch bloß mit Wasser kochen. Gell? Vielleicht kommst du ja dann wieder. So ein Rat kannst du doch nur geben, wenn du weißt, dass sowas möglich ist. Also Vorsicht, gell? Genau gucken, was steht im Grundtext. Wir sehen also hier, dass die Ernüchterung der Widerstrebenden durchaus mit Hilfe des Diabolos passieren kann. Und wir sollen nicht vorschnell urteilen, ob der jetzt nur zu uns gehört oder nicht. Das wäre verkehrt. Gut, was haben wir heute gelernt? Das große Haus ist die Ekklesia. Da gibt es viele Gefäße oder Geräte, von Gold bis minderwertig. Das Minderwertige ist wahrscheinlich die Ekklesia, die nicht Feuer verdreht, sie wird mit Wasser gereinigt, aber es gibt auch Feuer für die Ekklesia, keine Frage, weil ich unterscheide zwischen denen, die bauen lassen und die selber bauen. Da gibt es eine eindeutige Linie in den Paulusbriefen. Und wer nicht spurt, wer widerspenstig ist, kann auch mal in die Hand des Diabolos zur Erziehung gegeben werden. Wir hoffen und beten, dass euch und uns das nicht passiert, sondern wir treu sind dem Wort und seinem Willen. Amen. Amen.